Deutschlandfunk, Information und Musik.
Am Donnerstag werden 10 Jahre vergangen sein seit dem Reaktorunglück im japanischen Küstenort Fukushima. In 3 Kraftwerkblöcken kam es zu Kernschmelzen, kontaminiertes Wasser floss ins Meer, ein Katastrophenszenario mit Folgen auch 10 Jahre danach. Als Konsequenz der Reaktorkatastrophe verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel den Ausstieg aus der Atomenergie. Im Bundestag erklärte sie, Fukushima habe ihre Haltung zur Kernkraft verändert. Vorgestern am Freitag zeigte sich dann, dass die veränderte Haltung nicht willig zu haben ist. Als Entschädigung für die Investitionen in ihre Anlagen erhalten die Kraftwerksbetreiber 2,4 Milliarden Euro. Der Atomausstieg in Deutschland, das war Ergebnis einer neuen, anderen Einschätzung der Risiken einer Technologie, die ohnehin von breiten Teilen der Bevölkerung abgelehnt wurde. In der Rückschau war der deutsche Atomausstieg als Reaktion auf Fukushima richtig. Die Frage habe ich dem Risikoforscher und Experten für Technologiefolgenabschätzung, Ortwin Renn, vor der Sendung gestellt.
Also ich glaube schon, dass es gut war, dann darüber nachzudenken, ob die Idee, den damals ja schon angedachten Aufschub oder auch sogar schon beschlossenen Aufschub wieder rückgängig zu machen, das war ja die Diskussion, oder ihn länger hinauszuzögern. Und mit dem Unfall von Fukushima und den damit verbundenen Konsequenzen musste das natürlich nochmal auf den Prüfstand. Und ich glaube, da war es auch sinnvoll, diese sogenannte Ethikkommission in Gang zu setzen, um sehen, ist das ethisch noch vertretbar, weiterhin auf Kernenergie zu setzen oder sogar den Phase-out der Kernenergie nach hinten zu verschieben oder es sogar eher noch zu forcieren.
Und dieser Satz, den Angela Merkel damals im Bundestag sagte, Fukushima habe ihre Haltung zur Kernenergie verändert, haben Sie das nachvollziehen können?
Also ich glaube nicht, dass es nur politisches Kalkül war. Es wird ja immer wieder nachgesagt, dass dann die Wahl ja in Baden-Württemberg für die CDU verloren ging, auch wegen Fukushima, dass es dann auch natürlich bei CDU-Wählern sehr grummelte, ob man weit auf Kernenergie setzen sollte. Ich hatte zumindest, ich war ja Mitglied der Ethikkommission und habe dann oft tatsächlich auch mit der Kanzlerin sprechen dürfen, den Eindruck gehabt, dass sie das sehr ernst war. Also dass sie schon dachte, also wenn das in Japan passiert, in einem Land, das sehr auf Sicherheit auch achtet, wo auch die Sicherheitsstandards sehr hoch sind, dann sollten wir uns mal überlegen, ob das in Deutschland auch so ist. Es gab ja parallel zur Ethikkommission dann auch noch diese Stresstests, die durchgeführt worden sind, ob man eben außergewöhnlichen Situationen dann auch mit dem eigenen Sicherheitskonzept hätte Paroli bieten können.
Es gab ja zuvor tatsächlich nur einen Nuklearunfall, der noch schwerer war, Tschernobyl 1986. Damals hat man das noch auf sowjetische Mängelreaktoren schieben können. Sie sagten, dass eben bei Fukushima ging es aber um einen modernen Reaktortyp in einem Hightech-Land. Das hat die Sicht auf die Dinge schon verändert, oder?
Das hat sich der wirklich auch auf die Interpretation geändert. Also damals Tschernobyl waren 2 Dinge, die eigentlich auch für die Kernenergiediskussion insgesamt dann schon wichtig waren. Das erste war, wie gesagt, es war ein Reaktor mit einem sogenannten positiven Void-Koeffizient. Das heißt, wenn der sich überhitzt, wird die Überhitzung immer noch verstärkt, während beim normalen Leichtwasserreaktor würde es dann tatsächlich zur Eigenabschaltung führen. Das war deutlich, also die Konstruktion war eine andere. So etwas kann eigentlich in einem westlichen Reaktor nicht passieren. Und das zweite, viel entscheidendere war ja, dass hier die Sicherheitsvorkehrungen ganz bewusst ausgeschaltet wurden. Also dass man gesagt hat, wir wollen diesen Reaktor anfahren, nicht wie es Vorschrift ist, sondern wir wollen es eigentlich gar nicht dürfen, aber wir wollen es einfach mal ausprobieren. Das war also schlichtweg Hybris. Und da hat man gesagt, na ja, das kommt bei uns nicht vor. Auch da haben sie vielleicht etwas zu viel vorgemacht, aber nicht desto trotz. Also das hatte einen anderen Stellenwert. Während in Fukushima, klar, das war eben ein riesen Tsunami. Das war auch über dem, was man als Auslegungsstörfall angedacht hatte. Aber dass es dann tatsächlich zu diesem schweren Ausfall führen konnte, gesamten Kühlsysteme, dass es zum Super-GAU kam, also zu einer Kernschmelze. Und das bei einem modernen Leichtwasserreaktor, das hat dann doch auch viele zum Umdenken gebracht.
Nun sieht es ja so aus, als erlebe die Atomkraft ein Comeback. Wenn ich das nur mal kurz streife, Frankreich will die Laufzeit seiner alten Meile auf 50 Jahre verlängern. Im Südosten Chinas entsteht ein Riesenreaktor, der 60 Jahre lang laufen soll. Ähnliches Projekt in Indien. In Finnland gibt es Reaktorpläne und das bei einer Regierung, an der die Grünen beteiligt sind. Und schließlich die USA. Joe Biden ist ja alles andere als ein Kernkraftgegner. Will die Welt also wieder Atomkraft?
Also ich glaube, die Polarisierung war eigentlich schon in den letzten Jahren deutlich, dass es sehr viele Länder, vor allem in Europa, gibt, die nicht mehr weiter auf Kernkraft setzen. Das ist ja Deutschland nicht allein, das sind die Mehrzahl der Länder. Und auf der anderen Seite gibt es Länder, die weiter daran festhalten. Ich denke, Frankreich ist nicht uninteressant. Ich glaube, die Franzosen hätten auch, also die Regierung, große Schwierigkeiten, einen neuen Reaktor irgendwo hinzusetzen. Das wissen die auch und wollen das auch nicht mehr. Bestenfalls dort, wo schon ein Reaktor steht, den modernisieren, also neuen daneben setzen. Aber natürlich die alten Kernkraftwerke weiterlaufen lassen, ist natürlich eine Option, weil gerade die Bevölkerung sich schon dran gewöhnt hat. Dass das natürlich nicht unbedingt im Risikobereich das Ideale ist, also einen Reaktor, der eigentlich für 30 Jahre gedacht ist, dann 50 Jahre laufen zu lassen, ist eine andere Frage. Ich glaube schon, dass man da sehr viel tut, um die Sicherheit auch zu erhöhen. Aber es ist hier nicht unter Risikogesichtspunkten nicht die optimale Lösung. Und in den anderen Ländern, die Sie gerade erwähnt haben, China, USA, gab es sozusagen diese starke Gegenbewegung gegen Kernenergie nicht in dem Maße, wie wir sie beispielsweise in Deutschland und anderen europäischen Ländern hatten. Da war auch unter den früheren Präsidenten der USA Kernenergie zwar nicht mehr die präferierte, aber immer noch die weiterhin geduldete Lösung. Und unter jetzt sozusagen Klimawandelsgesichtspunkten bekommt sie nochmal ein stärkeres Argument, weil sie eben im Wesentlichen CO2-neutral ist. Und das hat natürlich jetzt auch die Befürworter der Kernenergie nochmal beflügelt, vielleicht hier doch eine Renaissance der Kernenergie auszurufen.
Ist das denn so? Sie haben das Hauptargument genannt. Die Kernkraft ist vergleichsweise emissionsarm und damit klimafreundlich. Also viel Atomkraft ist viel Klimaschutz. Geht das auf?
Also es ist klar, also ich habe immer das vertreten, dass die Verteufelung der Kernenergie jetzt auch eine falsche Darstellung ist. Es gibt sozusagen auch positive Dinge der Kernenergie. Sie schafft Energie auf sehr kleinem Raum mit einer großen geballten Kraft. Aber immer dann, wenn man viel Energie auf kleinem Raum hat, hat man natürlich auch die Gefahren. Und das ist einerseits natürlich die Gefahr, eben, dass es eben zu einer Überhitzung kommt, die dann eben dazu führt, dass man einen Super-GAU, der dann eben wirklich zu schweren Auswürfen von radioaktivem Material führen könnte. Natürlich gibt es im Normalbetrieb auch, das ist nicht so sehr viel, aber immerhin auch noch, dass Radioaktivität zu messen ist. Und dann haben wir natürlich die ganze Frage der Endlagerung, die uns ja immer noch auch hier in Deutschland beschäftigt, auch wenn wir aus Kernenergie aussteigen. Also von daher gibt es viele Argumente gegen Kernenergie, auch sehr gute Argumente gegen Kernenergie. Es gibt aber auch Argumente dafür, das ist eine Abwägungsfrage. Also für mich ist Kernenergie nicht von vornherein Teufelswerk, sondern es ist eine Abwägung. Wenn ich keine andere Energiequelle hätte, dann würde ich da tatsächlich auch sagen, da muss man eben sehen, dass man es so sicher macht wie möglich. Aber wenn es Alternativen gibt, und die gibt es zumindest bei uns in Deutschland, in den meisten anderen Ländern auch, dann würde ich auf risikoärmere Alternativen ausweichen.
Dann hängt die Abwägung, was ja auch nicht unbedingt erstaunlich ist, auch davon ab, in welchem Land auf dem Globus sie getroffen wird. Die Situation mag sich in China eben ganz anders stellen als in Deutschland, als in Europa.
Genau, also ich würde das auch so sehen, dass man da auch sehen muss, also wir sollten hier nicht als Oberlehrer auftauchen, was wir manchmal tun, ja, und zu sagen, also hier, wie könnt ihr nur so böse sein und Kernkraft einsetzen? Man muss die Situation sich vor Augen führen. Also Sie hatten eben Frankreich erwähnt, die haben eben 2/3 Atomkraft im gesamten Strombereich. Das kann man auch nicht von heute auf morgen ersetzen. Das muss man auch sehen. Ich glaube, dass es gut ist, auch da in Frankreich eher zu diversifizieren, denn wenn etwas sozusagen im Kernkraft Werken passiert, die sind ja alle relativ ähnlich in der Baustruktur, dann fällt auch ganz viel auf einmal aus. Also da haben wir eben auch noch ein Problem mit der sogenannten Resilienz, also wie weit so ein System auch widerstandsfähig ist gegenüber Stress. Aber nichtdestotrotz ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, also gerade in Ländern, wo wir einen sehr hohen steigenden Energiebedarf haben, da ist es schon nachdenkenswert, ob man den tatsächlich deckt eher mit Kohle oder eher mit Kernenergie, wenn es mit den erneuerbaren Energiequellen alleine nicht ausreicht.
Dass Menschen Risiken nicht allein rational wahrnehmen, das ist ja bekannt. Man hat mehr Angst vor dem Flugzeugabsturz als vor der Autofahrt zum Flughafen. Dabei ist die ja statistisch betrachtet riskanter. Wie sollte die Politik Risikoeinschätzung vornehmen, wenn es in unserem konkreten Fall um die Atomkraft, um die Kernkraft geht? Welche Faktoren sind da bestimmend?
Naja, also es gibt einerseits, ich sag mal, die klassischen Faktoren. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Unfall kommt oder zu einer Ausfall oder eben auch zur radioaktiven Strahlung. Und das andere ist die Höhe des Schadens, die damit verbunden ist. Die kann man miteinander multiplizieren und dann bekommt man sozusagen ein numerisches Risiko. Und gibt es aber gute Argumente dafür zu sagen, wenn tatsächlich der Schaden immens groß wird, also wenn wir tatsächlich, ich sag mal, eine Riesenfläche in Deutschland verlieren würden, weil sie kontaminiert ist, dann ist auch ein Schaden mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit einfach nicht tolerierbar. Das heißt, wir können große Katastrophen auch nochmal negativer bewerten und gewichten, als wenn wir das nur miteinander multiplizieren. Dann sind ja beide Teile, also das Ausmaß und die Wahrscheinlichkeit, gleich wichtig. Und das wird auch teilweise gemacht. Und da ist die Frage, wie stark gewichten, wenn wir weniger stark gewichten werden. Da gibt es kein wissenschaftliches Argument, sondern das ist eben eher eine Frage der Einschätzung. Und dann kommt eben noch dazu, dass eben die Wahrnehmung der Bevölkerung ist, dass sie hier dieses Risiko als sehr hoch einschätzen. Natürlich auch sehr viele Ängste dadurch erzeugt werden. Also wir sehen sowohl in Tschernobyl als auch in Fukushima, wo es ja Unfälle gegeben hat, dass die psychologischen Folgen oft die viel schlimmeren waren, als die, die rein radiologisch waren. Das wird oft auch als Befürwortung der Kernenergie ausgelegt. Das sehe ich aber gar nicht so. Also wenn Technologie eben zu solchen psychischen Folgen führt, ist das auch ein Element, das man auch dieser Technologie zuschreiben muss. Also in jedem Falle ist dann auch nochmal ein zusätzlicher Faktor drin, wo wir sagen, wenn so etwas so angstauslösend ist, bis hin, dass damit auch psychische Belastungen ausgelöst werden, dann müssen wir das eben auch auf die Risikoseite hin verbuchen. Und das macht für die Kernenergie noch einmal schwieriger in der Abwägung, ich sag mal, positiv abzuschneiden.
Ortwin Renn war das. Er ist der wissenschaftliche Direktor am IASS in Potsdam in Langfassung, Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung. Er war Mitglied in der Ethikkommission zur Zukunft der Energieversorgung, die die Bundeskanzlerin berufen hatte zur Begleitung des Atomausstiegs.